Ja, zugegebenermaßen der Text, den wir gerade aus dem 2. Korintherbrief gehört haben, das ist jetzt so kein geläufiger Text. Da hört man wahrscheinlich nicht so häufig etwas drüber, aber eines habt ihr hoffentlich herausgehört, es geht um Trost. 10-mal kommt dieses Wort in diesem Text vor. Gott will dich in deinem Leid trösten. Vielen Dank auch gerade denen, die im Interview etwas dazu erzählt haben, und ich hoffe, auch da haben wir das herausgehört. Gott ist uns auch in Zeiten von Krankheit und Schmerzen und Not nah. Er will uns trösten, sagt die Bibel, wie einen seine Mutter tröstet. Der katholische Psychiater Manfred Lütz widmet diesem Thema ein ganzes Kapitel in seinem lesenswerten Buch Lebenslust, und er überschreibt dieses Kapitel mit den Worten Krankheit als Glücksfall. Uns stockt vielleicht der Atem bei dieser Zusammenstellung, aber tatsächlich stoßen wir ja immer wieder auf Menschen in unserem Leben, die Gott besonders in den Tiefen ihres Lebens berührt hat. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts lag ein leichtlebiger, verwöhnter Sohn aus betuchtem Hause in einem mittelalterlichen Krankenhaus. Er war von einer schweren Krankheit gezeichnet. Doch statt zu klagen, wurde er irgendwann nachdenklich. Er begegnete nämlich Gott in seinem Leiden und veränderte sein Leben. Und er wurde damit zum Vorbild für unzählige Menschen bis heute. Weit über 50.000 Menschen zählen sich bis heute zu seinen Anhängern. Sie leben radikal arm, haben aber die gleiche Freude wie ihr Vorbild in ihren Herzen. Sie nennen sich Franziskaner nach ihrem Vorbild Franz von Assisi. Ohne Krankheit gäbe es diesen Orden nicht, ebenso wenig wie den Orden der Jesuiten. Nun weiß ich nicht, ob du katholische Orden als Glücksfall bezeichnen würdest, aber ich denke, sie zeigen, dass Gott tatsächlich aus dem Leid etwas Gutes hervorwachsen kann. Das passiert allerdings nun nicht automatisch. Wir kennen wahrscheinlich auch Menschen, die Gott in ihrem Leid verfluchen. Aber, und deswegen finde ich das gut, dass wir hier gerade 3 Stimmen aus unserer Gemeinde gehört haben, es gibt viele Menschen, die begegnen in ihren Krisen ganz besonders ihrem Gott. Sie entdecken ihn nämlich als Gott allen Trostes, der sie in diesen Tiefen festhält. Vor Jahren gab es auch jemanden hier in unserer Gemeinde, Pauli, manche werden sich an ihn erinnern. Er hat von sich immer gesagt, wenn Gott mir die Zeit im Krankenhaus nicht geschenkt hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich niemals kennengelernt. Fassen wir das, was wir nun heute schon zusammengetragen haben, zusammen, dann können wir eigentlich nicht sagen, dass Leid immer nur schlecht oder immer nur gut ist. Aber das Leid führt uns zur Entscheidung. Das Leiden bringt eine neue Leidenschaft in uns hervor, und das Leiden kann uns auch näher an Jesus heranführen. Paulus schreibt darüber im 2. Korintherbrief und sagt, denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Ja, es gibt viele Dinge in unserem Leben, die uns ins Leid stürzen können, und es gibt viele Situationen, wo wir Trost bitter nötig haben. Vielleicht hat sich schon vor langer Zeit ein Schleier über deine Seele gehängt, du spürst so eine tiefe Traurigkeit in deinem Herzen. Dann achte doch bitte mal darauf, wie sich dir der Gott allen Trostes heute zuwendet, um dich zu beschenken. Vielleicht hast du in den vergangenen Monaten einen lieben Menschen verloren, du schaffst es kaum, diesen Verlust zu bewältigen. Dann lass dich doch heute mal in die Arme dessen werfen, der immer bei dir ist und der sagt, er ist der Gott allen Trostes, auch für dich. Vielleicht bist du auch in diesen Gottesdienst gekommen, weil du krank bist, hoffnungslos und erschöpft. Dann bitte doch den Gott allen Trostes, dass er dich in diesem Gottesdienst ermutigt. Ich bin überzeugt, Jesus ist jetzt hier und er möchte dich mit seiner Kraft und seinem Heil erfüllen. Er möchte dich reichlich trösten. Und er tut das auf 5-fache Weise. Aus der therapeutischen Seelsorge kennen wir 5 Phasen der Trauer. Fünf Phasen, die Menschen in der Regel angesichts von unausweichlichem Leid durchmachen. Manche stecken vielleicht in diesen Phasen schon seit Wochen oder Monaten. Manche dieser Phasen haben vielleicht auch nur einen Tag gedauert, aber bei anderen vielleicht ein ganzes Jahr. Die erste Phase heißt, ich verdränge das Leid. Schlimme Nachrichten schockieren uns. Wir haben das gerade auch von der Heidi gehört, dass sie wirklich gebetet hat, was sie jetzt machen soll nach diesem Schock. Unser Innerstes will das Leid auch überhaupt nicht wahrhaben. Wir wollen, dass der Unfall nicht geschehen ist und dass die Diagnose einfach nur falsch ist. Wir verdrängen es, uns mit dem Leid auseinanderzusetzen. Die zweite Phase heißt, ich suche einen Schuldigen. Im Leid kommen Fragen auf. Warum bin ausgerechnet ich krank geworden? Womit habe ich das verdient? Warum konnte Gott das nicht verhindern? Warum hat er nicht besser auf mich aufgepasst? Bis es dahin vielleicht kommt, dass wir sagen, er ist schuld an meinem Elend. Oder der Partner ist schuld. Oder der Chef oder die Kinder haben mir das angetan. Die dritte Phase heißt, ich greife nach jedem Rettungsstrohhalm. Irgendwer wird mir schon helfen können. Da gibt es eine neue Wunderpille aus Amerika und dieses Kraut hat schon Wunder getan. Ich kenne da einen Reiki-Meister und in Frankfurt wohnt ein Wunderheiler. Die vierte Phase, ich resigniere. Leider hat alles nicht geholfen, denn Krankheit und Tod lassen sich nicht einfach aus unserem Leben ausgrenzen. Auch wenn es manchmal Heilung gibt, ist unsere Lebenszeit hier auf der Erde begrenzt. Und wenn wir das nicht annehmen, dann bleibt uns irgendwann nur noch die Resignation. Und fünftens, ich arrangiere mich mit meinem Leiden. Wenn wir hier in unserem Dorf von Haus zu Haus gehen, dann werden wir merken, dass es keine Familie gibt, die vom Leid verschont bleibt. Überall werden Väter und Mütter gepflegt, selbst Kinder werden von Krankheit und Tod nicht verschont. Aber wir werden bei unseren Besuchen auch feststellen, dass überall sehr unterschiedlich mit dem Leid umgegangen wird. Manche sind verbittert geworden über all dem Schweren in ihrem Leben. Sie haben den Sinn im Leben verloren. Andere haben ihre Situation angenommen und verbreiten mitten im Leid eine große Freude. Wir können nur staunen, wie sie ihr Leben tatsächlich gestalten. Und auch wir Christen erleben diese fünf Phasen mal stärker und mal schwächer. Aber vor allem erleben wir sie mit Christus. Und mit dem Tröster klingen diese fünf Phasen etwas anders. Die erste Phase heißt mit Jesus, er hört dein Klagen. Wir müssen das Schlimme in unserem Leben nicht verdrängen. Mit den Klageliedern des Volkes Israel dürfen wir beten. Das Wasser stieg mir bis an die Kehle. Ich dachte schon, es sei aus mit mir. Da rief ich zu dir, Herr, um Hilfe. Und aus der Tiefe schrie ich zu dir, verschließ dein Ohr doch bitte nicht, hör mein Flehen. Und du hast meinen Hilferuf gehört. Als ich zu dir schrie, bist du gekommen und hast mir gesagt, hab keine Angst. Wir haben das gerade in dem Interview vernommen, wie gut das tut, dass wir zu Gott schreien können. Und dass wir dann in der Stille auch diese Worte hören dürfen. Hab keine Angst. Und auch du darfst deine Not und dein Leiden deinem Gott klagen. Er versteht das. Er hält das aus und er nimmt dir das nicht krumm. Er hat ja selbst an diesem Kreuz furchtbare Schmerzen erleiden müssen. Jesus hat selbst geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn du dieses Psalmwort mal in der Bibel suchst, dann wirst du auf die Klagepsalmen stoßen. Da haben schon lange vor Jesus Menschen ihre Wut und ihren Schmerz vor Gott gebracht. Und das hat ihnen gut getan, sich Gott zuzuwenden. Der Schmerz war damit nicht einfach weg, aber sie spürten sich plötzlich von Gott getröstet. Darum schließ dich bitte nicht in deinem Leid ein. Bring es im Gebet zu Jesus. Du musst dabei auch keine frommen Worte finden oder irgendwelche Bibelzitate führen. Sag Jesus einfach, was du auf dem Herzen hast und er versteht das und wird dich trösten. Leider leben wir in einer Gesellschaft, in der öffentlich kaum getrauert und geweint wird. Da sollten wir uns wenigstens bei Gott nicht zusammenreißen müssen. Bei ihm dürfen wir so sein, wie wir sind. Er kennt uns doch sowieso schon in- und auswendig. Darum verdräng deine Not nicht länger, bring sie zu Jesus. Und selbst wenn du verzweifelt bist und keinen Ausweg mehr siehst, klag ihm das und sag ihm das. Henry Nouwen schreibt in seinem Buch »Du schenkst mir Flügel« den bemerkenswerten Satz: Begriffe wie Verletzlichkeit, Loslassen, sich einlassen, weinen, klagen und Trauer kommen im Wörterbuch des Teufels nicht vor. Wenn wir uns eine Träne unter dem Mikroskop anschauen, machen wir dabei eine erstaunliche Entdeckung. Wir finden eine Tatsache, die dem Teufel überhaupt nicht gefällt. Viele chemische Substanzen bilden, wenn sie aus Lösung kristallisieren, Formen von mehr oder weniger kreuzartiger Struktur. Doch es gibt nur eine Flüssigkeit, deren Erstarrungsweise besonders deutliche und besonders viele große und kleine Kreuze hinterlässt. Das sind unsere Tränen. Die Tränen weinen wir hin zum Gekreuzigten und darin dürfen wir Trost finden. Die zweite Phase der Trauer mit Jesus heißt, er nimmt alle Schuld auf sich. Du musst nicht ständig fragen, wer an deinem Leid schuld ist. Du darfst wissen, dass da einer ist, der die Schuld und das Leiden der ganzen Welt trägt. Jesaja sagt, in Wahrheit hat er, der Messias, die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Damit wirft Jesaja aus der Vergangenheit einen Blick auf die 6 wichtigsten Stunden der Menschheitsgeschichte. Diese Stunden ragen aus der großen Ebene der Geschichte heraus wie der Eiersrock in der australischen Wüste. Man hat diese 6 Stunden, an denen Jesus am Kreuz hing, entziffert, zerlegt und diskutiert. Aber die entscheidende Frage wird immer bleiben: Welche Bedeutung haben diese 6 Stunden für dich? Manche sagen, dass diese 6 Stunden eine Tür in der Zeit sind. Durch diese Tür ist die Ewigkeit, der Himmel, in die finstersten Ecken unserer Menschheit hineingekommen. Denn für Menschen, die in ihrem Leben versagt haben, bedeutet dieser Karfreitag Vergebung. Für Menschen, denen alles sinnlos vorkommt, bedeutet dieser Freitag Sinn. Für Menschen, die von der Seite des Lebens aus in den Tunnel des Todes starren, bedeutet dieser Freitag Befreiung. Und für Menschen, die Leiden und Schmerzen haben, bedeutet dieses Ereignis, dass es Erlösung für sie gibt. 6 Stunden an einem Freitag, die die Welt wirklich verändert haben. Bist du bereit, dich auf dieses Abenteuer einzulassen? Dann sprich es aus. Jesus ist auch für meine Schuld gestorben. Ich kann vergeben. Diese Worte hat auch Dietrich Bonhoeffer kurz vor seinem Tod gesprochen. Von ihm wird berichtet, dass er einige Wochen zuvor das Lied dichtete: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Trotz all der Schikanen in der Haft kam nie ein böses Wort über Bonhoeffers Lippen. Er konnte seinen Schuldigern vergeben, weil er von Jesus getragen wurde. Der Erlöser war sein Halt und Trost. Ein Tag vor seiner Hinrichtung sagte Bonhoeffer einem englischsprachigen Mithäftling im KZ Flossenbürg noch: This is the end, but for me the beginning of life. Dies ist das Ende, aber für mich ist es der Beginn des Lebens. Paulus sagt, nichts kann uns jemals von Gottes Liebe trennen. Das Leiden ist also kein Zeichen dafür, dass du von Gott verlassen bist. Er ist dir im Leid besonders nah, denn du trägst sein Kreuz an deinem eigenen Körper. Und du kannst sicher sein, dass jedes Leid, das dich trifft, erst an Jesus vorbei musste. Denn er nahm das Leid der ganzen Welt auf sich. Darum gib deinen Schmerz an Jesus ab und lad deine Schuldgefühle am Kreuz ab. Die dritte Phase mit Jesus: er erweist sich als Hilfe in der Not. Schon der Psalmist betete: Ich blicke hinauf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Es ist also völlig normal, dass wir uns Hilfe suchen, wenn wir leiden, krank sind und Schmerzen haben. Natürlich gehen wir zum Arzt, wenn wir krank sind. Wir können dankbar sein, dass es Mediziner gibt. Medizin lindert unsere Schmerzen und führt nicht selten zur Genesung. Aber als Christen greifen wir nicht zu jedem Strohhalm, um geheilt zu werden. Wir wissen, dass Gesundheit nicht die Hauptsache im Leben ist. Paulus sagt hier: Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Wenn wir ehrlich sind, dann erfahren wir die Nähe Gottes oft im Leid viel intensiver als an den Tagen, wo es uns gut geht. Wenn es durchs dunkle Tal geht, spüren wir, wie sein Stecken und Stab uns trösten und führen. Darum gehen wir zuerst zu Jesus, wenn wir Hilfe und Trost nötig haben. Wir vertrauen darauf, dass er uns helfen und retten kann, und wir beten mit dem Psalmisten: Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Oft kommt das Leiden wie eine große Schlammlawine in unser Leben und es gibt kein Ausweichen. So erlebte das eine alte Frau auf den Philippinen. Sie verlor bei einem Sturm ihr Haus mit all ihrem Hab und Gut. Der Missionar, der sie in den Trümmern besuchte, sagte: Das ist ja wirklich unerträglich hier. Er wollte damit sein Mitgefühl zum Ausdruck bringen. Da nickte die alte Frau und weinte, aber sie sagte: Ja, es ist wirklich schlimm. Aber wenn Jesus nicht hier wäre, dann wäre es wirklich unerträglich. Ich glaube, manche von uns haben im Leiden schon Ähnliches erfahren. Wir haben das vorhin gehört. Man hat im Leiden den Frieden Gottes gespürt oder die Gebete haben Menschen getragen. Es scheint jedenfalls tatsächlich so zu sein, als wenn wir immer dann, wenn wir Hilfe nötig haben, mit einem tiefen Trost gestärkt werden. Wir wissen, dass der Retter uns nahe ist. Schon David betet darüber und sagt: Du sollst wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Er, der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht. Er sorgt doch auch für dich. Der Herr ist bei dir und hält seine Hände über dich. Und so kommen wir zur vierten Phase. Er zeigt dir den Weg. Gottes Hilfe entspricht sicher nicht immer dem, wie wir uns das so vorstellen. Wir werden nicht von jeder Krankheit geheilt. Wir müssen Verluste verkraften und trotzdem müssen wir nicht resignieren. Wir dürfen doch glauben, dass der Vater im Himmel uns ans Ziel unseres Lebens bringen wird, so wie er auch die Mutter von Heidi ans Ziel gebracht hat. Wir fallen nicht in ein Loch, wenn unsere Gebete mal nicht so erhört werden, wie wir uns das wünschen. Wir dürfen uns in Gottes Hände fallen lassen, weil er uns trägt. Jesus hat versprochen, jeden zu retten, der mit seinen Sünden zu ihm kommt. Aber er hat uns nicht verheißen, jeden zu heilen, der mit seinem Leiden zu ihm kommt. Davon werden wir erst im Himmel erlöst werden. Hier auf Erden ist Jesus ohne weiteres bereit, unsere körperliche Gesundheit für unsere geistliche Gesundheit zu opfern. So sehr wir auch unsere Krankheit vielleicht verfluchen mögen, wir sollten daher auch unsere Chancen zählen. Denn nur wenige Dinge schärfen unseren inneren Blick so sehr wie die Diagnose, dass wir ernsthaft erkrankt sind. Ich habe schon viele kranke Leute besucht, aber noch nie hat einer gesagt: Weißt du, ich hätte mir doch mehr Zeit für meine Firma nehmen sollen. Stattdessen musste ich mir oft anhören: Ach, hätte ich mir doch mehr Zeit für meine Familie oder für meine Gemeinde genommen. Warum habe ich mein Leben so nutzlos vertan? Oft erkennen wir angesichts einer Krankheit, was die Dinge wirklich wert sind und dass wir den Großteil unserer Kraft in Nebensächlichkeiten stecken. Wir verstehen das nicht immer, wie aus Leiden und Bösem etwas Gutes wachsen kann. Doch genau dieser Glaube, der wird von uns gefordert. Ein kranker Kollege berichtete mir mal, jemand sagte mir: Du hast nicht genug Glauben, um geheilt zu werden. Du musst nur mehr glauben. Aber das war gar nicht mein Problem. Mein Problem war, dass ich nicht genug Glauben hatte, um krank zu bleiben, wenn das denn Gottes Weg für mich sein sollte. So möchte ich dich ermutigen, auch im Leiden daran festzuhalten, dass Gott seinen Weg mit dir weitergeht. Er bringt dich ans Ziel und du kannst sicher sein, dass du nie tiefer fällst als in Gottes Hand. Und so kommen wir zur letzten Phase. Er schenkt mir ewiges Leben. Ja, im Glauben geht es um weit mehr, als dass wir uns mit unserem Leiden arrangieren. Wir dürfen wissen, dass wir auch als kranke und gebrechliche Menschen bei Gott eine große Zukunft haben. Sein Trost zielt auf das ewige Leben, das jetzt und hier für dich beginnen kann. Richte einfach deinen Blick auf Jesus, den die Bibel den Anfänger und Vollender deines Glaubens nennt. Und er wird dir eine neue Perspektive schenken. Jesus gibt dir im Leiden die Chance, dein bisheriges Leben und die Werte, die es beherrschen, kritisch zu überprüfen. Damit kannst du aus dem alten Fahrwasser nochmal herausbrechen. Stell dir einfach die Frage, ist das, wofür du bisher gelebt hast, etwas, für das es sich auch zu sterben lohnt? So kann selbst der Krebspatient, der nur noch wenige Monate zu leben hat, mit Jesus ein neues Leben anfangen. Paulus schreibt darüber: Das Leiden geschah, damit ich nicht auf mich selbst vertraue, sondern mich allein auf Gott verlasse, der die Toten lebendig macht. Paulus war so klug, so begabt und so stark. Es war einfach naheliegend, dass er sich auf seine Fähigkeiten verließ, statt auf Gott zu vertrauen. Und wenn schon der große Paulus manchmal Schwierigkeiten hatte, Gott zu vertrauen, wie viel mehr dann wir? Seien wir ehrlich, die meisten von uns vertrauen erst dann auf Gott, wenn sie es wirklich müssen. Solange wir noch 1 Euro auf dem Bankkonto, ein Lebenshilfebuch im Regal und einen Trumpf in der Tasche haben und es uns gut geht, dann werden wir Gott nicht wirklich vertrauen. Aber Gott zu loben, wenn es einem gut geht, das kann jeder. Die entscheidende Frage ist, was machst du im finsteren Tal? Vertraust du dann immer noch? Und was bist du für ein Zeugnis, wenn du trotz Krankheit und Leiden an Gott festhältst? Vielleicht ist das, was dir Schweres begegnet, eine Gelegenheit, Gottes Kraft und Macht auch in deinem Leben neu zur Entfaltung zu bringen. Weißt du, unter welchen Umständen Paul Gerhardt das Lied »Befiehl du deine Wege« komponiert hat, das wir gerade gesungen haben? Es wird berichtet, dass seine Frau an ihn herantrat und sagte: »Wir haben nichts mehr zu essen, gib mir doch einen Groschen, damit ich etwas Brot kaufen kann.« Paul Gerhardt jedoch sagte: »Ich habe gar nichts, nicht mal einen Kreuzer.« Unter Tränen zog er sich in sein Gartenhäuschen zurück und sagte: »Aber ich will dir eine Speise besorgen, die nicht vergeht.« Und dann schrieb er: »Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt, Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, wo dein Fuß gehen kann.« Ein altes Gemeindemitglied sagte mal: »Ich weiß nicht, was schöner und erstrebenswerter ist, der Sieg auf den Höhen oder der Trost in den Tiefen des Lebens.« Die Passionszeit lädt uns dazu ein, genau darüber nachzudenken. Und wenn du dich jetzt nach dem Trost Gottes in deinem Leben sehnst, dann greif zu, indem du dich dem Gekreuzigten zuwendest. Er ist der Gott allen Trostes. Wie weit er dabei geht, hat Matthias Grunwald im Isenheimer Altar abgebildet. Er mahnte einen völlig entstellten Christus, voller Geschwüre und Pickel im Antoniusfeuer. Die Mönche in Isenheim hatten sich dieser schlimmen Pilzerkrankung angenommen. Die Haut brannte bei den Erkrankten so schlimm, dass sie das Gefühl hatten, bei lebendigem Leib zu verbrennen. Bevor die Patienten im Hospital aufgenommen wurden, wurde für sie in der Kapelle gebetet. Und genau dort begegneten sie Jesus, der ihre brennenden Wunden trägt. Sie standen vor diesem Altar und sahen Jesus, der die gleiche Krankheit hatte wie sie. Unzählige Kranke haben hier den Trost gefunden, den sie nirgendwo sonst fanden. Denn nur Gott tröstet uns, wie einen seine Mutter tröstet. Er teilt deinen Schmerz und er lädt dich jetzt ein, zu ihm zu kommen. Komm zu Jesus und lebe. Amen.